ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Alex Migos. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, dankeschön.
Du bist einer der besten Kletterer weltweit, hast an Olympischen Spielen teilgenommen, warst in Tokio und in Paris. Und Klettern ist ja wirklich schon eine besondere Sportart. Wirst du öfter gefragt, warum das für dich so die größte Sache der Welt ist?
Ja, sicher, natürlich. Die Leute sind schon interessiert, warum gerade Klettern. Und wahrscheinlich einfach, weil man als Kind großes Spaß hat am Klettern und weil es einfach eine besondere Sportart ist. Es geht halt nicht nur um den Sport, sondern es geht auch um das Leben, ums Klettern drumherum. Und das fand ich immer schon attraktiv.
Was ist das drumherum?
Das drumherum ist Reisen, neue Kulturen entdecken, verschiedene Menschen, mit verschiedenen Menschen aus aller Länder klettern gehen. Und es geht eben nicht nur rein um den Sport und nicht nur rein um die Leistung, sondern es geht auch ums Draußensein.
Und Klettern, das muss man, glaube ich, nochmal näher definieren, weil früher bist du ganz häufig gefragt worden, ja, dann wann warst du denn auf dem Mount Everest? Wie hoch ging es denn? Was für ein Klettern ist das bei dir?
Das ist wirklich reines Felsklettern. Das heißt, wir wandern nicht auf irgendwelche Berge hoch, sondern wir klettern an überhängenden Felswänden oder Bouldern.
Das kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn man das noch nie gesehen hat. Kannst du mal beschreiben, wie das funktioniert?
Das funktioniert eigentlich so, das sind Felsriegel, die meist, ich sag mal, 10 bis 50 Meter hoch sind, oft auch relativ überhängend. Also es erscheint wie eine unmögliche Wand eigentlich. Und da versuchen wir dann quasi hochzuklettern an kleinen Löchern, an kleinen Leisten, Felsvorsprüngen und so weiter und so fort.
Wie bist du gesichert?
Man ist immer gesichert durch ein Seil und durch Haken, die sind schon in der Wand drin. Das heißt, es gibt jemanden, der sagt, ah, da könnte man vielleicht hochklettern. Der platziert dann die Haken, die werden richtig eingeklebt oder eingeschraubt. Und dann gibt es diese Route und wir sind quasi immer gesichert durch Seil, Karabiner und alles Mögliche.
Wie hast du festgestellt, dass du da ganz besonders gut bist?
Ja, schon als Kind. Ich habe damals in Erlangen angefangen in der Klettergruppe, habe dann die Erlanger Stadtmeisterschaft mitgemacht. Ich glaube, das erste Mal wahrscheinlich 2001 oder 2 oder 3.
Wie alt warst du?
Da war ich noch keine 10. Also da müsste ich so 8 Jahre gewesen sein. Und ich habe dann direkt gewonnen, ohne irgendwelche Erwartungen zu haben. Und ich habe schon dann festgestellt, in der Klettergruppe war ich der Beste. Und auch meine Eltern haben festgestellt, ah, okay, der hat schon ein gewisses Talent. Und das haben auch andere Leute gesehen.
Was für Eigenschaften sind dafür wichtig fürs Klettern?
Wahrscheinlich eher ein leichterer Körpertyp, sage ich mal. Also wenn man jetzt 90 Kilo wiegt oder 100 Kilo wiegt, wird man es wahrscheinlich schwer haben im Klettern.
Du hast schon viel mitzuschleppen, ne?
Genau, ja. Richtig. Aber meine Eltern waren beide nicht sonderlich groß. Deswegen war ich von Natur aus immer relativ klein und somit auch nicht zu schwer. Und ich glaube, ganz viele haben einfach dieses Körpergefühl. Das ist ein ähnliches Körpergefühl wie vielleicht beim Turnen. Wenn man das als Kind mitbringt, dann hat man gute Voraussetzungen.
Wobei es ja dann auch wichtig ist, Förderer und Unterstützer zu bekommen, wenn man wirklich an die Weltspitze möchte. Wie war das bei dir?
Genau, also bei mir war es vor 20 Jahren noch natürlich ein bisschen anders. Damals war Klettern noch relativ klein. Ich hatte dann das Glück, dass ich, als ich dann mitbekommen habe, so mit 12, 13, Klettern taugt mir richtig gut. Ich hatte dann auch die Unterstützung von meinen beiden Trainern, Patrick und Dicky, die mich dann an die Hand genommen haben, die mich auch eigentlich mein Leben lang begleitet haben. Und das war, glaube ich, für mich ganz wichtig, um ja dann auch an die Weltspitze zu kommen. Aber wie gesagt, manchmal hat es auch einfach was mit Glück zu tun, dass quasi sich der Weg so ebnet, dass man das richtige Umfeld hat, dass man das Talent hat und dann auch die Trainingsmotivation. Und da kam, glaube ich, bei mir alles zusammen.
Du bist einer der erfolgreichsten Kletterer und jetzt ist es so, dass du Botschafter deines Sports geworden bist. Aber häufig wollen Sportler ja ihrem Sport nachgehen und nichts anderes. Du stehst damit auf der Bühne. Wie kam es dazu?
Wahrscheinlich durchs Alter. Also bei mir ging es schon auch so, als ich 20 rum war oder 18, 19, 20, da war es mir eigentlich völlig egal, was abseits des Kletterns passiert, da wollte ich einfach nur klettern. Aber ich glaube, wenn man älter wird, realisiert man schon auch, dass man so ein bisschen eine Verpflichtung hat, vielleicht seinem Sport auch gegenüber, das Ganze auf einer größeren Bühne zu präsentieren. Weil Klettern ist bekannter geworden, ist populärer geworden. Wir sind jetzt eine olympische Disziplin und ich finde es ja auch cool, quasi für meinen Sport so ein bisschen Werbung zu machen auf einer größeren Bühne.
Und wenn du Verpflichtung ansprichst, was für eine Verpflichtung ist das? Was ist dir da wichtig?
Ja, also Verpflichtung ist vielleicht das falsche Wort. Das ist eher so eine Berufung, die man dann irgendwie fühlt. Mir ist da einfach wichtig, den Leuten zu zeigen, wie cool Klettern ist. Dass Klettern ein Sport ist, den man von klein auf sowieso macht. Ich meine, Kinder klettern auf alles hoch. Aber dass es auch eben ein Sport ist, den man bis ins hohe Alter machen kann. Also wir haben in unserer Kletterhalle auch ganz viele Leute, die sind 80, 85, die treffen sich immer noch zum Klettern gehen, weil es Spaß macht.
Auf der anderen Seite gibt es die Risiken, die muss man natürlich auch ansprechen. Was ist da wichtig zu nennen?
Klar, Risiken, Sportverletzungen gibt es immer, muss man ganz klar sagen. Wobei im Vergleich zu den meisten anderen Sportarten würde ich sagen, ist Klettern ein sehr, sehr verletzungsarmer Sport. Oft hängen Verletzungen mit menschlichen Fehlern zusammen. Wenn jemand nicht richtig gesichert wurde, klar, dann sind die Folgen natürlich fatal. Aber das passiert ganz, ganz selten. Insofern ist Klettern zumindest im Verletzungsbereich ein sehr sicherer Sport.
Wenn es hochgeht in die Berge, da ist häufig davon zu hören, dass sich Menschen dann falsch verhalten. Wir haben den tragischen Unfall von Laura Dahlmeier gehabt. Lässt sich das mit dem Klettern eben nicht vergleichen? Oder wie siehst du das?
Nee, also meiner Meinung nach sind das, was Laura da gemacht hat und das eigentliche Klettern zwei komplett unterschiedliche Sachen. Also sie ist ja wirklich in den hohen Bergen unterwegs auf 6.000, 7.000, 8.000 Metern. Was wir machen, ist ja reines Sportklettern. Das heißt, wir sind eher dann so in Frankreich, in Spanien, bei uns in der Fränkischen an kleinen Felsen unterwegs. Also das kann man damit nicht vergleichen. Natürlich im hohen Gebirge gibt es nochmal ganz andere Risiken, Steinschlag, Lawinen. Damit hat man jetzt im normalen Klettern nichts zu tun, Gott sei Dank.
Genauso ist dennoch auch die körperliche und mentale Kraft ganz wichtig. Du hast eine Zeit lang deinem Körper sehr viel zugemutet. Wie kam es dazu?
Ja, also mental ist Sport natürlich immer eine Belastung. Ganz oft habe ich das Gefühl, viel mehr als eigentlich sportlich. Und irgendwann hat man das Gefühl, man unterstellt alles seinem Sport. Ich hatte dann natürlich auch als Jugendlicher an allen Stellschrauben gedreht und bin dann mehr unbewusst und auch in eine Essstörung reingeraten. Die hat mich auch einige Jahre meines Lebens gekostet, da wieder rauszukommen. Aber man sieht auch einfach, wenn man halt ein leistungsambitionierter Sportler ist, wie viel man dann eben versucht, an sein Ziel zu gelangen und welche Risiken man dann auch eingeht.
Du sprichst die Essstörung gerade an. Das ist für Außenstehende schwer nachvollziehbar. Wenn du extrem schlank bist und du dann aber vorm Spiegel stehst und dich immer noch als zu dick empfindest, wie ist das?
Ja, man hat einfach ein verzerrtes Körperbild von sich selber. Ist einfach so. Also man realisiert es gar nicht erst Jahre später. Checkt man dann eigentlich, okay, ich habe da ein komplett falsches Bild von mir gehabt. Das bringt dann die Essstörung mit sich und leider ist es in unserem Sport einfach ein ganz großes Thema. Deswegen habe ich mich auch entschieden, das im Buch anzusprechen. Ich habe es ja jahrelang eigentlich vermieden, weil mir auch soziale Medien, Instagram, YouTube erschien mir nicht das richtige Medium, sowas anzusprechen, aber ein Buch dagegen schon eher. Und ich merke einfach jetzt, wir sind olympisch und dennoch gibt es wenig Richtlinien, wenig Mechanismen, um Athleten zu schützen. Und wir haben ganz viele Probleme damit. Und mir war das wichtig, sowas anzusprechen, um vielleicht auch der Jugend zu zeigen, dass es ein großes Problem ist und dass man sich vielleicht Hilfe holen muss, wenn man davon betroffen ist. Und wenn es zu weit geht, dass es bei vielen Athleten auch dazu führt, dass sie dann irgendwann ihren Sport nicht mehr ausüben können.
Ja, du sprichst ganz offen darüber und du hast dir Hilfe geholt. Das war natürlich auch ein Prozess. Wie ging es dir während dieser Zeit?
Ja, also der Prozess ging lange, also bis man überhaupt sich eingesteht, dass man ein Problem hat und dann bereit ist, Hilfe zu holen. Das hat schon mal Jahre gedauert und ganz oft, je länger man in sowas drin ist, desto länger braucht es auch, um wieder rauszukommen. Ich würde sagen, der schwerste Schritt ist wirklich, sich einzugestehen, ich habe ein Problem und gewillt sein, sich Hilfe zu holen. Das war eigentlich für mich der schwerste Schritt und das danach braucht natürlich alles Zeit und ist immer noch anstrengend, aber dieses Realisieren und dieses Akzeptieren, das war eigentlich für mich der erste und der schwierigste Schritt.
Vielleicht da nochmal zurück, was hat dir am Ende daraus geholfen?
Ich glaube, am Ende hat mir der Kontakt und das Gespräch mit Freunden und Bekannten viel gebracht. Also damals meine beiden Trainer, Patrick und Dicky, haben mich viel unterstützt. Dicky hatte von seinem Sozialpädagogen-Hintergrund auch mit Leuten zu tun gehabt, die Essstörungen hatten. Das heißt, er wusste auch, wie man sich da verhält. Und durch meine Psychologin und einfach die jahrelange Arbeit ging das dann irgendwann mal wieder zurück. Aber es, wie gesagt, so wie es halt langsam angefangen hat, so hört es auch langsam wieder auf. Also es dauert schon.
Wobei es zu der Zeit ja Menschen gab, die dich nicht erreichen konnten. Deine Eltern waren sehr in großer Sorge und trotzdem kam das dann nicht an, was sie gesagt haben.
Nee, ich glaube, die Familie steht da einfach emotional zu nah dran und ist auch bei solchen Menschen normalerweise nicht wirklich hilfreich. Also man kann sich diesen Leuten auch nicht öffnen, weil die natürlich, man weiß ja, dass sie einen lieben und dass sie das beste Interesse für einen im Kopf haben. Aber trotzdem funktioniert es da nicht. Also da ist jemand, der vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand drauf schauen kann, immer hilfreicher.
Wenn du jetzt mit Abstand auf diese Zeit schaust, wie hat dich diese Zeit geprägt?
Ja, es hat mich viele Sachen gelehrt. Es hat mich einmal gelehrt, dass man öfter mal in was reinrutscht, was man am Anfang gar nicht so realisiert. Und es hat mich auch gelehrt, heutzutage so ein bisschen, deswegen mache ich auch viel so wegen Lebensmittelverschwendung, es hat mich gelehrt, dass Essen halt ein wertvoller Güter ist und dass wir in unserer Welt ganz oft sehr verschwenderisch damit umgehen. Also es hat schon den Blick auch in die Richtung für mich geöffnet.
Und wenn du anderen helfen möchtest, was du ja mit deiner Offenheit möchtest, was könnte da ein Tipp sein, den du weitergibst?
Oh, das ist sehr schwer. Das Problem ist, dass wenn man da drin steckt und nicht akzeptiert, dass man ein Problem hat, sind alle Tipps eigentlich hinfällig. Aber trotzdem würde ich den Tipp geben, wenn jemand das Gefühl hat, er hat in der Richtung vielleicht die Kontrolle verloren oder hat dort Probleme, dann muss er sich unbedingt Hilfe holen.
Was war denn der Punkt, dass du es irgendwann akzeptieren konntest? Wie kam es dazu?
Ich glaube, auch der Punkt ist nicht genau an irgendwas festzumachen. Es war einfach irgendwann mal die Realisation, dass ich verstanden habe, ah, okay, ich bin sehr dünn. Ich habe mich auch dann als sehr dünn wahrgenommen. Und natürlich hauptsächlich, weil ganz viele Leute dir mitteilen, okay, von außen, ja, du bist zu dünn und du hast ein Problem. Und ich glaube, wenn diese Message oft genug kommt, dann ja, findet man sich selber auch wieder und denkt sich, ja, vielleicht habe ich ja wirklich ein Problem. Und ich habe mich dann auch als zu dünn wahrgenommen und realisiert, okay, ich habe da ein Problem, aber ich brauche Hilfe, um wieder rauszukommen.
Was hast du gewogen zu der Zeit dann?
Also es war auf jeden Fall unter 50 Kilo, weil witzigerweise die Zahl auf der Waage viel mehr wert war als irgendwie ein Körpergefühl. Das ist bei so Leuten eben so, war halt die 50 Kilo damals die magische Grenze und daran wurde quasi alles festgemacht.
Wie bist du da durchs Leben gegangen? Hast du da Kalorien permanent gezählt? Wie war das im Alltag?
Ja, ich meine, es war damals noch so ein bisschen die Zeit vor Smartphones und das heißt, man hatte halt irgendwelche Kalorientabellen im Kopf und hat immer versucht, darauf zu achten, möglichst wenig zu essen, möglichst kalorische Sachen wegzulassen. Man hat auch ein genaues Verständnis gehabt, wie viel Kalorien alles hat. Und es war eigentlich permanent einfach ein Vermeiden von Essen.
Was hast du dann gegessen am Tag? Wie sah das aus?
Also Frühstück meist eigentlich fast gar nichts. Mittags dann war es viel so, viel Sachen, die halt vielleicht Volumen haben, aber wenig Kalorien. Also halt Salat, Tomaten, so Zeug. Und abends dann meist auch einfach eigentlich viel zu wenig. Die quasi schon das, was normalerweise gab, aber einfach quasi die halbe Menge.
Du musst ja permanent Hunger gehabt haben.
Ja, man hat auch permanent Hunger, wobei der Körper faszinierend ist. Der Körper schafft es dann ganz gut, irgendwie mit allen Umständen klarzukommen. Und man verliert dann auch dieses Hungergefühl. Und ja, der Körper als Schutzmechanismus hält einige Sachen aus. Also wenn mich damals jemand gefragt hätte, ob ich Hunger hätte, hätte ich die meiste Zeit hätte ich Nein gesagt. Und es wäre nicht mal gelogen, weil der Körper das krass gut schafft, irgendwie mit solchen, ja, Problemen klarzukommen.
Wobei das ja wirklich extreme sportliche Höchstleistungen sind und die dann noch zu bringen in solchen Momenten, das ist erstmal von außen her nicht nachvollziehbar.
Ja, das, also klar, meine Liebe zum Sport hat mich natürlich weiter Sport machen lassen und es war auch für mich wichtig, das Klettern zu haben. Und man hat dann tatsächlich noch Energie für die Sachen, die einem wichtig sind. Also Klettern ging, ich will jetzt nicht sagen immer ganz gut, aber dafür konnte man noch die Energie aufbringen. Das Problem war einfach, dass der ganze Rest des Alltags einfach gelitten hat. Also soziale Kontakte, man hat sonst eigentlich fast nichts mehr gemacht. Und das war eigentlich dann das größere Problem.
Das heißt, hast du danach ein ganz anderes Lebensgefühl entwickeln können?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man dann realisiert, okay, man hat ein Problem und man holt sich Hilfe und es wird auch langsam besser, dann kommt eben diese ganze Lebensqualität auch wieder zurück. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und damit, witzigerweise, ging es mir auch im Sport viel besser und ich konnte viel mehr Leistung erbringen, weil man nicht permanent irgendwie, ja, mental irgendwie mit sich arbeitet und zu tun hat, sondern weil man sich dann auch mental viel mehr auf den Sport konzentrieren kann. Das war dann eine Realisation, die halt erst später kommt und die ich versucht habe, dann auch immer Leuten weiß zu machen, dass wenn man so ein Problem hat und es überwindet, dann geht es eigentlich im Sport auch immer besser.
Wenn du klettern gehst, kannst du uns mal mitnehmen, wie bereitest du dich vor?
Also normalerweise den Großteil meiner Tage trainiere ich auch in der Halle, wie ganz viele Leute vielleicht eine Boulderhalle oder eine Seilkletterhalle kennen. Wenn ich draußen am Fels bin, sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da geht es dann nicht um Training, sondern da geht es darum, irgendwie eine schwere Route oder einen schweren Boulder zu klettern. Wenn ich draußen unterwegs bin, dann ist der Tag eigentlich meist gefüllt mit Klettern. Also man steht auf, ich mache eigentlich fast jeden Morgen Yoga und höre mir dann irgendwelche Podcasts an. Dann frühstücke ich und dann geht's raus an den Fels und dann verbringt man eigentlich den ganzen Tag am Fels und verfolgt dann eben seine Ziele. Also es könnte eine Route sein oder ein Boulder, den man dann halt probiert, bis man hochkommt.
Wenn du hochgehst, was siehst du da vor dir? Nur das gerade, was du siehst, oder bist du im Kopf immer schon einen Schritt weiter?
Also wenn man natürlich irgendwas im ersten Versuch probiert, dann ist der Weitblick nicht so groß, sage ich mal. Da sieht man schon eher hauptsächlich die Meter vor einem. Aber wenn ich beim Klettern bin und eine schwere Route probiere, ganz oft ist man im Kopf, hat man schon alle schweren Stellen durchgegangen und versucht sich immer auf die nächste schwere Stelle zu fokussieren. Aber der Kopf, der arbeitet schon an der übernächsten und der danach. Also es ist mental wahrscheinlich ein viel größeres Puzzlestück, als man denkt.
Ja, was gehört zum Mentalen dazu, sich darauf vorzubereiten? Du guckst ja auch erstmal wirklich ganz genau hin.
Genau, es ist mental, man bereitet sich eben auf einen Prozess vor, der ganz oft Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre dauert, wenn man eine Route klettert, weil das Klettern der Route bedeutet ja, die ist ja nur geklettert, wenn man sie von oben bis unten durchklettert, ohne das Seil und ohne die Haken als Sicherungsmittel zu benutzen und ohne sich ins Seil reinzusetzen. Also man kann eben auch keine Pause machen im Seil. Das heißt, man versucht dann diese Bausteine irgendwann zusammenzuhängen, man schaut sich verschiedene Stellen der Route an, bis man dann irgendwann es mal schafft, dieses ganze Stück, die ganze Route zusammenzuhängen. Und ja, da ist viel Willenskraft nötig, dass man da die Motivation nicht verliert, auch mal an einem schlechten Tag, wenn man das Gefühl hat, man macht keine Fortschritte, sondern man muss einfach dranbleiben, bis sich das quasi einstellt, der Erfolg.
Jetzt gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade beim Klettern. Wie unterscheidet sich das?
Genau, es gibt eine Schwierigkeitsskala, es gibt mehrere Schwierigkeitsskalen, aber ich sage jetzt mal, der Unterschied von einer 9a zu einer 9b und eine 9a ist schon etwas, was fast kein Mensch klettern kann. Das ist schon sehr, sehr schwer im Klettersport. Und trotzdem, der Unterschied von 9a zu 9b ist dann, dass vielleicht noch 3% der Leute, die 9a klettern, klettern vielleicht auch 9b. Und für mich ist 9a etwas, was ich, wenn es gut läuft, im ersten Versuch kletter. Wenn es schlecht läuft, brauche ich da vielleicht 2-3 Tage. 9b ist schon etwas, wo ich meist eher so eine Woche bis zwei brauche. Und 9c ist dann nochmal schwerer, ist dann wahrscheinlich etwas, wo ich eher so 2 bis 3 Jahre brauchen könnte.
Du bist in der Kletterszene quasi über Nacht weltbekannt geworden. Durch was?
Ich bin damals mit 19 weltbekannt geworden, weil ich die erste 9a weltweit im On-Site geklettert bin. Das heißt, ich habe einen Schwierigkeitsgrad im On-Site geklettert, den vorher keiner geklettert hat. Und On-Site bedeutet, ich habe nichts vorher über die Route gewusst, außer dass ich quasi vom Boden hochgeguckt habe, aber ich habe keine Videos gesehen, keine Fotos, also ich wusste nicht, wie es geht, bin quasi einfach aufs Blaue eingestiegen und bin im ersten Versuch hochgeklettert.
Das ist ja im Grunde unvorstellbar, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich war es damals komplett unvorstellbar, weil mein bis dato On-Site-Niveau war eigentlich 8B+. Das heißt, ich habe quasi auf 9A 3 Grade ausgelassen und bin direkt auf 9A, habe mich nicht darauf wirklich vorbereitet, hat das nie auf dem Schirm gehabt. Es ist einfach per Zufall passiert und es ist alles zusammengekommen.
Gibt's diesen Zufall oder was hat's dann am Ende ausgemacht?
Ich war natürlich fit, also ich war natürlich ein starker Kletterer. Ich glaube, was es am Ende für mich ausgemacht hat, ist, dass ich mental einfach komplett befreit an die Sache rangegangen bin, weil ich mir sowieso keine Chancen ausgerechnet habe. Und ganz oft ist dieses lockere, befreite Rangehen an den Sport hat dann zum Erfolg geführt.
Einer der weltweit besten Kletterer heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute, Alex Megos, und die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Frage von jemandem, der anonym bleiben möchte. Und hier steht, Alex Megos sprach gerade so beiläufig von Willenskraft. Es würde mich sehr interessieren, wie er sich motiviert, innere Widerstände zu überwinden. Natürlich ist mein Sportmachen keinesfalls mit seinem Niveau zu vergleichen, aber vielleicht würde es mir helfen zu hören, was er dazu sagt. Ich breche mit meiner Motivation nämlich immer wieder ein, obwohl ich genau weiß, wie wichtig der Sport sowohl körperlich als auch seelisch für mich ist. Ich könnte mir vorstellen, das ist eine Frage, die betrifft viele SWR1-Hörerinnen und Hörer.
Das stimmt. Also es ist ja auch nicht so, dass meine Motivation immer auf dem gleichen Stand ist. Da geht es schon auf und ab. Das ist einfach so. Was mir hilft, also was mir viel geholfen hat, ist einfach eine Routine zu haben. Wenn ich eh schon Zeit für meinen Sport gemacht habe und dann mich nicht überwinden kann, diesen quasi diese halbe Stunde oder diese Stunde für den Sport zu investieren, dann fülle ich diese halbe Stunde meist eh mit irgendwas, was nicht so sinnvoll ist. Und danach geht es mir nur noch schlechter. Also ich habe schon festgestellt, wenn man so eine Routine entwickelt und wenn man auch realisiert, okay, wenn ich den Sport mache, geht es mir danach einfach so viel besser. Das war ein großer Schlüssel für mich. Und ja, ich glaube, die ersten Wochen, Monate sind immer die schwersten. Und sobald sich diese Routine einstellt, wird es einfach besser laufen.
Was hilft denn, eine Routine zu entwickeln? Weil da gibt es ja dann auch diese Tage, wo man denkt so, ach komm, nee, heute lieber nicht.
Ja, man muss wirklich auch sich Zeit dafür nehmen. Also wenn man sagt, ah ja, vielleicht gehe ich dann morgen irgendwie laufen, mal gucken, ob ich es noch irgendwie unterkriege, dann wird es meist nicht passieren. Wenn man aber von vornherein schon mal, wie man es halt im Job auch macht, sich einen Termin einträgt und sagt, okay, morgen von 17 bis 18 Uhr halte ich mir frei, weil ich dort irgendwie mich sportlich betätigen möchte, dann wird die Hemmschwelle auf jeden Fall gesenkt. Also man muss halt sich von vornherein schon mal Zeit dafür nehmen, bis das routiniert wird.
Hilft es, sich in der Kletterhalle zu verabreden, dass man schon mal den Termin hat und rausgehen muss? Weil zu Hause Sport ist ja auch oft so das Ding, ach so, ach, kann ich auch noch was anderes machen.
Das stimmt. Also mit Sport, also mit Leuten Sport zusammen zu machen, ist immer leichter. Also mir fällt es auch leichter, wenn ich jetzt mal nicht so eine große Motivation fürs Training habe, mich mit jemandem zu verabreden, dann hat man das Gefühl, ah, okay, jetzt habe ich schon den Termin, jetzt habe ich schon mich mit ihm verabredet, jetzt muss ich es auch machen. Und es macht auch einfach mehr Spaß. Also wenn man am Anfang Probleme hat, es alleine zu machen, irgendwo hingehen, sich mit jemandem verabreden, einen Termin vereinbaren, ist immer gut.
Jetzt heißt es, dass wir im Sport mit zunehmendem Alter und Erfahrung vorsichtiger werden, denn das Gehirn hat ja die Erfahrung gesammelt. Und es geht ja beim Sport häufig darum, auch ein Risiko einzugehen. Wie gehst du damit um?
Ich merke es natürlich auch. Ich habe mich auch verändert in meinem Klettern von, ja, die letzten 10 Jahre. Nichtsdestotrotz, ich meine, ich sehe in der Kletterhalle teilweise auch 85-Jährige. Wir haben sogar einen, der ist jetzt, glaube ich, an die 90, der geht auch immer wieder noch klettern. Also es ist ja möglich. Natürlich wird man das nicht in demselben Umfang machen, wie wenn man 20 ist, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, das im Rahmen seiner Möglichkeiten noch weiterhin zu machen. Und man wird sein Programm sicher anpassen, aber man kann es trotzdem durchziehen.
Du bist jetzt, glaube ich, 32. Was ist das altersmäßig von der Weltspitze her gesehen?
Von der Weltspitze bin ich wahrscheinlich in den oberen 3%. Also es gibt nicht mehr viele Leute. Es gibt einen noch, den Jakob Schubert. Der ist noch mal ein bisschen älter, 2 Jahre. Aber ansonsten, ich würde sagen, der Altersdurchschnitt liegt mittlerweile bei 18 bis 22. Also ist schon deutlich jünger, mindestens 10 Jahre jünger als ich.
Wie guckst du da drauf, wenn du jetzt weißt, ja, da ist deine Zeit vielleicht irgendwann abgelaufen?
Es ist einfach der natürliche Gang der Dinge. Heißt ja nicht, dass ich aufhöre zu klettern, sondern eigentlich heißt es ja nur, dass ich mich jetzt auf meine Felsprojekte mehr konzentrieren kann, weil ich denke, da kann ich sicher die nächsten 5 bis 10 Jahre noch Weltspitze sein. Und ja, es ist auch so ein bisschen so die Challenge immer der älteren Generation, ja, der jungen Generation nicht so einfach zu machen. Quasi man bettelt sich so ein bisschen und sagt, okay, mal gucken, noch wollen wir die Jüngeren nicht übernehmen lassen. Wir schauen mal, wie lange wir denn noch Konkurrenz für die sein können.
Du hast 2-mal an Olympischen Spielen teilgenommen. Wie bist du im Kader gelandet?
Ich war früher in der Jugend natürlich schon im Kader, einfach weil ich viele Jugendwettkämpfe mitgemacht habe. Ich war auch relativ gut, habe dann dabei mich entschieden, als ich 18 war und fertig war mit dem Abi, erstmal das Felsklettern vorne anzustellen. Das habe ich dann auch für 5, 6 Jahre gemacht, bis dann damals unser Schweizer Nationalcoach, der Urs Stöcker, gekommen ist und mich da mit seinem Schweizerdeutsch angesprochen hat und gemeint, ja, wie es denn aussieht, ob ich nicht nochmal Lust hätte, irgendwie in den Wettkampf einzusteigen. Ich wusste damals gar nicht, wer das ist und bin dann irgendwann draufgekommen als unser Nationalkadertrainer und habe dann irgendwann, ich glaube 2017, genau, wieder meinen ersten Weltcup gestartet. Urs hatte schon natürlich schon im Blick irgendwie, ja, vielleicht habe ich ja Bock, irgendwie bei Olympia zu starten. Ich war mir da noch gar nicht so sicher, aber es lief gut bei den Wettkämpfen und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann mache ich halt nochmal ein paar Wettkampfsaisons mit.
Tokio sollte 2020 stattfinden, fand dann da nicht statt. Wie war das Ganze für dich?
Für mich war es das Allerbeste überhaupt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich hatte, Tokio damals war ja ein Dreikampf quasi im Klettern. Wir hatten als Kletterer eine einzige Medaille für Speed, Bouldern und Lead. Ja, jeder, der Mathe kann, hat sofort realisiert, das ist eigentlich nicht gut, weil ich habe bis dato ja nie Speedklettern gemacht.
Also eine Disziplin, die dir eigentlich komplett fremd war.
Komplett fremd, also da hätten sie auch Sprinten nehmen können. Das wäre nämlich das Gleiche gewesen, sage ich mal. Mhm. Und deswegen vor Tokio, als ich mich dann tatsächlich qualifiziert hatte, das war ja schon ein Jahr vorher, habe ich mich schon qualifiziert, habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du natürlich viel Speed klettern, trainieren und so weiter. Und als dann Tokio abgesagt wurde, hatte ich eigentlich die Halle so satt und das Speedklettern so satt und das Training einfach in einer staubigen Halle satt, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich eh gar keinen Bock. Es wurde abgesagt und von dem Moment war ich eigentlich nur noch draußen und habe gemeint, ja, für mich ist eigentlich alles gut.
Konntest du das dann loslassen aus dem Kopf? Weil es war ja nicht aufgegeben, sondern verschoben durch Corona. Heißt, es hat 2021 stattgefunden.
Das haben wir damals natürlich noch gar nicht so richtig gewusst. Erstmal war es ja für dieses Jahr abgesagt. Wir haben nicht gewusst, wie sich das Ganze entwickelt, ob Olympia überhaupt noch stattfindet oder ob es vielleicht komplett ausgelassen wird. Das war mir dann aber auch gar nicht so wichtig. Für mich war wichtig, erstmal wieder Motivation zu bekommen. Ich war dann monatelang draußen am Fels, habe meine Felsprojekte gemacht, bin meinen Felsprojekten nachgegangen. Und als dann klar war, okay, Olympia wird quasi ein Jahr später stattfinden, hatte ich dann aber auch wieder meine Motivation fürs Training und konnte mich da auch mental besser wieder drauf einlassen als ein Jahr vorher. Also für mich war es besser.
Dennoch war Tokio nicht das, was man eigentlich mit Olympischen Spielen verbindet, nämlich volle Hallen, jubelnde Menschenmassen. Wie sah das da aus?
Es war eins der komischsten Erlebnisse, die ich jemals hatte. Klar, natürlich die Anreise und alles. Es hat alles gedauert mit Immigration, bis man durch ist. Wir waren ja quasi auch mehr oder weniger eingesperrt in unserem Hotel. Wir mussten als deutsches Team, bestehend aus 4 Leuten, einen ganzen Hotel, eine ganze Ebene mieten. Und wir waren eigentlich 20 Stunden am Tag in unserem Hotel und 4 Stunden in der Kletterhalle, die wir dann auch zu der Zeit als Team mieten mussten. Das heißt, die war komplett leer. Wir waren da zu viert drin, also 2 Athleten, ein Physio und ein Trainer. Und der Wettkampf selber, man kennt es ja normalerweise von WMs, von Weltcups. Man steht hinter der Wand und man hört halt Tausende von Zuschauern. In Tokio saßen wir hinter der Wand und es war einfach mucksmäuschenstill. Man ist rausgekommen, es war keiner da, eine Handvoll Trainer, eine Handvoll Physios, vielleicht noch die Leute, die halt dort gearbeitet haben und ausgeholfen haben. Zuschauertribünen waren aufgebaut, aber es saß einfach kein Mensch drauf. Also es war ganz komisch.
Wie lief der Wettbewerb für dich?
Tokio leider nicht so gut. Ich bin 9. am Ende geworden, also um einen Platz habe ich das Finale verpasst. Ich meine, es war einfach auch wahrscheinlich meiner schlechten Speed-Performance geschuldet, wobei ich eigentlich im Lead hätte mehr punkten sollen. Aber ich war mental schlecht vorbereitet wahrscheinlich. Ich war sehr verkrampft. Ich bin ganz schlecht geklettert im Lead, in meiner Paradedisziplin und bin dann am Ende im Lead irgendwie, ich weiß es gar nicht, also nicht mal 5., ich glaube 7. oder was geworden, obwohl ich da eine Chance hätte, unter den Top 3 zu landen, was mir dann einen Finalplatz garantiert hätte. Aber ja, da habe ich schon auch gemerkt, okay, auf so einer großen Bühne, da ist das mentale Spiel nochmal ein ganz anderes.
Lied fiel jetzt mehrfach der Begriff. Deine Paradedisziplin kannst du vielleicht gerade für alle nochmal erklären, die gerade dazugekommen sind.
Genau, es gibt den großen Unterschied zwischen Lied und Bouldern, bei den Disziplinen, die ich zumindest mache. Lied ist mit Seil, das heißt, man klettert auch Wände, die sind so 10 bis 30 Meter hoch draußen, auch bis 50 Meter hoch, aber man ist durch ein Seil gesichert. Bouldern ist Klettern auf Absprunghöhe, aber ohne Seil. Das heißt, das sind die meisten Boulderhallen, die man heutzutage sieht. Da ist eine Matte drunter, die Wand ist 4 Meter hoch und man klettert eben nur so hoch, wie man abspringen kann.
Wir waren jetzt gerade in Tokio bei den Olympischen Spielen, die verschoben wurden aufgrund von Corona von 2021. Und du hattest gar nicht mehr damit gerechnet, dass du nochmal an Olympischen Spielen teilnimmst, vergangenes Jahr in Paris. Wie kam es dazu?
Ja, ich meine, gut, ich war in Tokio dann ja auch schon knapp an die 30, sage ich mal. Das heißt, mir war dann schon auch bewusst, okay, wer weiß einmal, wie sehen die nächsten Olympischen Spiele aus und habe ich überhaupt noch mal eine Chance? Wir haben ja dann glücklicherweise in Paris 2 Medaillen zugesprochen bekommen, was dann die Speed-Disziplin rausgenommen hat als separate Disziplin. Bouldern und Lead immer noch als Kombinationswertung, aber da habe ich schon mehr Chancen gesehen, sage ich mal, vielleicht nochmal mitzumachen.
Okay, und dann, wie lief die Vorbereitung?
Ja, es war viel das Jahr vorher, einfach Wettkämpfe mitmachen, Weltcups mitmachen im Lead und im Bouldern. Es gab mehrere Qualifikations-Events, eins davon war die WM ein Jahr vorher. Da hat es dann bei mir nicht hingehauen, da haben sich nur 3 Leute qualifiziert. Und dann gab es quasi so eine Qualifikations-Series, das waren dann 2 Wettkämpfe in Budapest und Shanghai, bei denen man sich qualifizieren konnte. Und das war dann quasi das große Ziel, sich da zu qualifizieren.
Wobei Shanghai war, glaube ich, ein schwieriges Thema, weil du mal gesagt hattest, du wolltest gar nicht mehr so lange Flüge in Anspruch nehmen für Wettbewerbe. Wie war das Hadern dann bei dir?
Ja, genau. Ich hatte damals gesagt, eigentlich will ich für Wettkämpfe gar nicht mehr fliegen. Deswegen beispielsweise bin ich jetzt auch nicht dabei in Seoul bei der WM. Das ist zumindest einer der Gründe. Aber mir war dann klar, okay, es gibt jetzt die Entscheidung, Olympia ja oder nein. Und wenn ich sage ja, dann muss ich wohl oder übel quasi diese Regel von mir brechen und nach Shanghai fliegen, weil ohne Shanghai keine Qualifikation. Und ich hab's dann gemacht, obwohl ich Olympia vielleicht auch hin und wieder kritisch gegenüberstehe. Es war dann doch einfach eine große Bühne und ich wollte schauen, ob ich es noch ein zweites Mal schaffe.
Wenn du sagst, du stehst Olympia kritisch gegenüber, bei welchen Aspekten?
Viele Leute sagen ja, Olympia ist quasi das Größte für den Sport und die Athleten stehen immer im Mittelpunkt. Und wenn man das Ganze dann so hinter den Kulissen auch ein bisschen mitbekommt, dann natürlich sind die Athleten Teile auch von Olympia und Akteure. Aber ob jetzt die Athleten immer im Mittelpunkt stehen, das war dann für mich auch fraglich. Da gibt es halt auch ganz viele Abmachungen. Es geht viel um Geld, um Sponsoren, die präsentiert werden müssen. Und ja, auch vielleicht jetzt Olympia hat nicht immer die Sponsoren, die man vielleicht jetzt für ein Sportevent sich vorstellen würde.
Ja, da gibt es dann plötzlich Getränke, die dann sehr zuckerlastig sind.
Ganz genau, oder Fastfood-Ketten, die auf einmal Hauptsponsor sind. Und du denkst dir so, ja, also das ist jetzt sicher eher dem Geld geschuldet als wirklich dem Sport.
Wie lief dann der Wettbewerb für dich?
Paris war im Bouldern, das war die erste Disziplin, lief es nicht gut für mich, aber da lief es für einige nicht gut. Ich hatte dann erstmal schon die Hoffnung verloren, als ich dann das Ranking noch nicht gesehen hatte. Als ich das Ranking dann gesehen hatte am Ende des Wettkampfes vom Bouldern, war mir klar, im Lead brauche ich auf jeden Fall eine gute Performance, um ins Finale zu kommen. Deswegen habe ich gesagt, okay, all in. Ich kletter nicht auf Sicherheit, ich kletter einfach, um so weit zu kommen wie möglich.
Heißt volles Risiko.
Ist super gelaufen, bis mir dummerweise mein Fuß abgerutscht ist, irgendwo in der Mitte. Und dann war der Wettkampf leider frühzeitig für mich vorbei, obwohl ich vom Gefühl her habe ich mich wahrscheinlich besser denn je in dem Wettkampf gefühlt. Das hat es natürlich doppelt bitter gemacht.
Was passiert dann in so einem Moment, wo der Fuß abrutscht, du kannst nichts machen und die halbe Welt schaut dabei zu?
Also dadurch, dass die halbe Welt zuschaut, versucht man sich auf der Bühne noch zusammenzureißen. Aber ja, es ging mir richtig schlecht danach. Also ich war mega emotional. Ich habe irgendwie Sachen durch die Gegend geschmissen in der ISO, einfach weil man so lange auf irgendwas hinarbeitet und dann ist es quasi so dumm vorbei und man konnte eigentlich gar nicht wirklich zeigen, was man drauf hatte. Ich habe zum Glück ja noch das Felsklettern gehabt. Das hat mir dann auch so ein bisschen rausgeholfen danach. Ich war danach in Norwegen und es lief gut. Aber ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie es für Athleten sein müsste, die wirklich nur den Wettkampf haben und Olympia das Größte ist und die dann einfach nochmal 4 Jahre warten müssen, das wäre dann nochmal doppelt schlimm. Und selbst für mich war es so, dass ich da schon einige Monate dran zu knabbern hatte.
Wie ist das, mit so einer Niederlage zu lernen, umzugehen?
Es ist leider Teil des Sports. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Das ist der unangenehme Teil. Das musste ich auch erst lernen. Also als ich jünger war, konnte ich viel schlechter mit Niederlagen umgehen und die haben mich dann auch gehemmt in meinem Training und in meinen Entscheidungen. Aber es ist schon etwas, was man wahrscheinlich mit dem Alter lernt und mit der Erfahrung lernt. Und es war wahrscheinlich einfach nötig, dann so eine Erfahrung auch zu machen, um zu realisieren, das Leben geht weiter und man kann immer noch weiter klettern, aber man kann halt nun mal nicht immer oben stehen.
Wenn du jetzt gerade sagst, ja, früher war das für dich schwieriger, mit Niederlagen umzugehen, macht das eine das andere vielleicht irgendwann wett, dass die Erfahrung dann darüber steht und dass es dann hilft, vielleicht das Körperliche, was dann nicht mehr ganz so top ist, auszugleichen?
Also ich glaube schon, dass im Alter der Kopf dann viel mehr macht als der Körper. Man ist als Jugendlicher fit und man ist auch als älterer Athlet immer noch fit. Also körperlich würde ich sagen, bin ich wahrscheinlich genauso fit wie vor 10 Jahren. Aber meine Fortschritte in den letzten 10 Jahren habe ich dann oder in den letzten 5 Jahren noch sicher gemacht, weil ich mental Fortschritte gemacht habe. Also das macht viel aus im Sport.
Wie sieht denn deine mentale Arbeit aus? Wie können wir uns das vorstellen?
Ich habe auch einen Mentalcoach, mit dem ich viel an der Atmung gearbeitet habe, viel aber auch mit Denkmustern, wie ich in den Wettkampf reingehe, was für Denkmuster ich entwickle, dass ich möglichst locker an den Start gehe. da muss auch jeder so ein bisschen rausfinden, was für ihn das Beste ist. Also manche brauchen diesen Wettkampfdruck. Ich habe schon festgestellt für mich, ich klettere normalerweise besser, wenn ich entspannt bin und wenn ich das Gefühl habe, mir ist es egal.
Wir haben gerade über die Olympischen Spiele gesprochen. Wie ist es dir gelungen, so eine Niederlage wie von Paris dann in was Positives umzuwandeln?
Es hat auf jeden Fall gedauert. Das Felsklettern hat mir sehr geholfen. Dadurch, dass ich ja schon immer vom Felsklettern gekommen bin, ist das auch so ein bisschen mein Rückzugsort. Ich war dann erstmal in Norwegen und wollte vom Rest der Welt nichts wissen, habe mich erstmal wieder aufs Klettern konzentriert. Das war auch wichtig. Aber ich glaube, diese Niederlagen sind auch so ein Stück weit notwendig für einen Sportler oder auch für einen Menschen, dass man daran wächst. Und ich glaube, das Schwerste ist wirklich, dass man an sowas nicht zerbricht und an sowas scheitert, sondern dass man es irgendwie in was Positives versucht umzuwandeln und daraus dann lernt und wächst.
Und was war da, gab es da so eine Schlüsselsituation, wenn du das weitergibst an junge Kletterinnen und Kletterer?
Ich habe realisiert, dass auch wenn mir Klettern sehr, sehr wichtig ist und Klettern mein Leben ist, dass mein Leben nicht vom Klettern abhängt, dass das Leben weitergeht, dass man, wie gesagt, keine Leben rettet mit dem, was man tut. Das muss einem auch immer bewusst sein. Es ist nach wie vor halt einfach ein Sport. Und das, ja, das muss man einfach realisieren, dass es nun mal nicht immer gut laufen kann, dass es Auf und Abs gibt und dass die positiven Sachen, die man im Klettern erlebt, ja auch nur positiv sind, weil es als Gegenstück halt die negativen Erfahrungen gibt, die leider halt auch wichtig sind.
Dennoch sagst du, es ist die größte Sache der Welt für dich. Und es stand ja irgendwann die Entscheidung an, ja, was geht beruflich? Also Studium, Ausbildung, in welche Richtung kann es sich entwickeln? Wie hast du dich entschieden?
Ja, also für mich stand schon von vornherein klar, wahrscheinlich wird ein Studium oder Ausbildung nicht in Frage kommen. Ich bin einfach zu sehr in dieser Kletterszene drin und mir war klar, ich will auch in Zukunft irgendwas mit dem Klettersport machen. Ich kann bestimmt immer noch 5 bis 10 Jahre professionell weiterklettern. Aber nichtsdestotrotz wollte ich mir auch was aufbauen, um den Klettersport auch in der generellen Bevölkerung weiter voranzubringen.
Und da hast du eine Kletterhalle mit an den Start gebracht. Genau. Also jetzt bist du nicht alleine, ihr macht das im Team. Wie groß war das Risiko?
Klar, natürlich ist immer ein Stück weit Risiko da, dass man eventuell Zeit in etwas steckt, was nicht funktioniert. Aber mir war es das Risiko auf jeden Fall wert, weil das Projekt, das wir vorhatten, einzigartig ist und weil wir etwas an den Start bringen wollten, um einmal in der Region den Sport voranzubringen, aber auch generell einfach Klettern populärer zu machen, von Anfängerkursen bis hin auch zum Profisport.
Was ist dir wichtig, dabei weiterzugeben?
Mir ist wichtig, weiterzugeben, dass Klettern ein unglaublich schöner Sport ist, ein vielseitiger Sport, aber dass generell sportliche Betätigung einfach wichtig ist, dass auch Kinder mehr machen. Heutzutage ist es nun mal so, dass die Bevölkerung immer dicker wird. Es ist wichtig, sich sportlich zu betätigen, aber mit der Professionalisierung von Klettern, auch auch bei Olympia, ist es wichtig, den Sport auch von hinten so ein bisschen professioneller zu machen. Also Routenbau, Klettern generell, das wollen wir auch voranbringen.
Jetzt sprichst du gerade an, dass gerade Kinder werden immer dicker. Also habe ich denn überhaupt eine Chance mit einem, ich sag mal, leichten Übergewicht bei euch in der Kletterhalle anzufangen?
Natürlich. Also wir haben leichte Routen, leichte Boulder. Es ist für jeden was dabei. Wenn meine Mutter, die nicht oft klettert, auch ihren Spaß hat und nicht die leichtesten Boulder klettert, dann gibt es wirklich für jeden was. Klettern ist ein Sport, den jeder machen kann, egal wie er körperlich beisammen ist.
Bei dir ist rauszulesen in deinem Buch Frei am Fels, die Natur bedeutet dir unglaublich viel. Du bist einfach unglaublich gerne draußen. Wenn du so die Kletterszene beschreibst, sind das Leute, die automatisch naturverbunden sind?
Die ältere Garde, sage ich mal, auf jeden Fall, weil die alle vom Felsklettern gekommen sind. Vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren gab es nicht wirklich viele kommerziellen Hallen. Vor 20 Jahren gab es keine wirklich kommerzielle Halle. Das heißt, alle Leute, wenn sie in der Halle waren, dann haben sie für draußen trainiert. Das heißt, die Leute von damals sind ja immer Felskletterer und immer naturverbunden. Klar, man hat als Kletterer immer mehr eine Affinität zur Natur. Heutzutage durch die ganzen Hallen gibt es auch viele Leute, die sind nur in der Halle unterwegs. Aber ich würde schon sagen, dass das Klettern Naturverbundenheit auch so ein Stück weit lehrt.
Jetzt gibt es einen gewissen Hype ums Klettern, ums Bouldern. Wie groß ist deine Sorge, dass der irgendwann vorbei ist?
Ich glaube, der wird nicht vorbei sein. Klettern ist eine Sportart, die ist gekommen, um zu bleiben. Weil Man kann es alleine machen, man kann es in der Gruppe machen, man kann mit jemandem zusammenklettern, der ein komplett anderes Level hat. Ich könnte mit jemandem klettern gehen, der ein absoluter Anfänger ist. Wir können in derselben Halle trainieren. Das gibt es in fast keiner anderen Sportart. Also Klettern wird nur weiter wachsen.
Alex Migos, herzlichen Dank für deinen Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.